Mein Name ist Georg Schiffner. Ich darf den Start machen, unsere kleine Impulsreferatreihe hinein. Wir haben ja diesen Abend überschrieben mit Sterben ohne Gott, wenn christliche Hoffnung das Herz nicht zu erreichen scheint. Ich habe die Möglichkeit gehabt, eine kleine Palliativstation aufzubauen in einer Klinik in Hamburg und sie auch zu leiten, zusammen mit einer größeren geriatrischen Abteilung. Und freue mich, dass ich ein paar Gedanken weitergeben kann, wie wir dieses Thema, was uns als Christen ja auch sehr stark bewegen kann und zu dem wir heute Abend sicher ganz viele praktische Erfahrungsbeispiele beitragen können, dazu ein paar grundlegende Gedanken zu geben. Wir tauschen dann in den kleinen Gruppen über die praktischen Erfahrungen aus. Das wird ganz kostbar sein. Jetzt Überlegung, wie können wir das in den Alltag, mit integrieren? Was kann dabei hilfreich sein? Zunächst, das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir Menschen begleiten, auch in schwerer Krankheit, dann ist es unsere Aufgabe, die Symptomlast zu lindern, wenn wir im Palliativbereich arbeiten. Das sind oft auch körperliche Symptome, wie Luftnot oder Schmerzen. Da ist ein großer Teil auch der psychosozialen Verunsicherung unserer Patienten, dem wir uns zuwenden. Und in dieser einfachen Darstellung sehen wir, dass aber ganz vieles, was den Menschen in der schweren Krankheit oder im Zugehen auf Sterben bewegt, auch mit seiner spirituellen Bedürftigkeit zusammenhängt, mit existenziellen Fragen. Das ist eher unter der Wasseroberfläche, das ist selten direkt im Gespräch drin und trotzdem beschäftigt es unsere Patienten sehr. Wir haben inzwischen unter dem Begriff Spiritual Care gelernt, dass es im Palliativbereich, aber darüber hinaus auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens von ganz großer Bedeutung ist, dass wir uns diesen Bereich der spirituellen Bedürftigkeit annehmen. Und der Spiritual Care wird verstanden, die gemeinsame Sorge aller Gesundheitsberufe um existenzielle, religiöse und spirituelle Themen von kranken Menschen. Das können Probleme sein, Bedürfnisse oder auch Ressourcen. Wie gesagt, inzwischen ein akzeptierter, fester Bestandteil in der Hospiz- und Palliativversorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Hier wird aber schon deutlich, dass es unterschiedliche Zugänge zu dieser Thematik geht, wenn die Frage ist, wie wir unsere persönliche Spiritualität, unseren persönlichen Glauben einbringen. Die sogenannte S1-Leitlinie, mit denen wir in der Medizin ja formulieren, was Common Sense ist, wonach wir uns richten sollten. Hier noch eben in einem etwas vorläufigen Stadium der S1-Leitlinie. Die benennt interessante Aspekte. Ich habe hier einmal drei Sätze draus genommen. Es muss reflektiert werden, heißt es da, wie weit die persönlich entwickelte Spiritualität des Therapeuten, des Arztes, der Pflegeperson den beruflichen Anforderungen genügt und dem humanwissenschaftlichen Diskurs gerecht wird. In der Anwendung von Spiritual Care muss die persönliche Spiritualität von Mitarbeitenden daraufhin befragt werden, ob sie der gebotenen beruflichen Neutralität entspricht. Niemand darf die jeweils eigene Spiritualität der BegleiterInnen den Begleiteten aufdrängen. Beim letzten Satz würden wir sicherlich alle sagen, auch als engagierte Christen, selbstverständlich nicht den eigenen Glauben aufdrängen. Das ist nicht im Geist Jesu, das ist auch keine professionelle Haltung. Aber bei dem Satz davor habe ich meine Fragen. Wenn von einer notwendigen beruflichen Neutralität gesprochen wird, dann glaube ich, trifft es nicht die Realität, denn wir begegnen immer als Person mit unserer eigenen Spiritualität. Wir sind keine neutralen Wesen. Und das ist auch gerade im Bereich von Spiritual Care etwas, was ja uns mitgegeben wird, dass wir unsere Persönlichkeit mit einbringen, dass wir das aber reflektiert tun und in hilfreicher Weise für unsere Patienten. Also dieses Spannungsfeld, wie viel darf ich von meinem Glauben einbringen, wo muss ich mich neutral zurückhalten, das ist tatsächlich auch schon hier angelegt in dieser sogenannten S1-Leitlinie. Und wie können wir damit vielleicht auch im Sinne von Spiritual Care gut umgehen? Dazu grundlegende Gedanken. Zunächst aus dem Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, ein Vers, der auch uns als ökumenisches Netzwerk Christen Gesundheitswesen von Anfang an begleitet. Luther hat übersetzt, heilt die Kranken. Im Urtext steht aber dort altgriechisch das Wort für therapiert die Kranken. Und das meint nicht nur heilen, das meint auch behandeln, das meint auch pflegen, das meint auch dienen. Und kommt damit doch, denke ich, sehr nahe dem, was wir in der palliativen Hospizversorgung tun. Kranke Menschen, auch wenn eine Heilung im medizinischen Sinne nicht aussichtsreich ist, zu begleiten. Heilt, therapiert, dient, pflegt die Kranken, die dort sind, also wo wir hingesandt sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also in diesem Vers, was ja die Sendung an die 72 Jünger ist, was die Kirche für sich ja auch als Auftrag mit übernommen hat, da kommt das zusammen, was wir heute Abend auch bedenken wollen, den Kranken nahe sein, hilfreich, auch professionell und gleichzeitig zu künden von der Nähe des Reiches Gottes. Wie könnte das aussehen? Sechs Stichworte dazu. Das erste Stichwort: Beziehung gestalten. Wir haben die große Chance, mit empathischer Fachlichkeit unsere anvertrauten Palliativpatienten oder Hospizbewohner zu begleiten. Das ist wie eine Vertrauenszugangstür, die wir haben, wenn der Patient oder der Bewohner merkt, hier wird er kompetent und zuverlässig begleitet, und das mit empathischer Grundhaltung, dann wächst Vertrauen. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. Wir gestalten Beziehung auf dieser Ebene und in aller Regel sind Patienten zutiefst dankbar dafür. Ein zweites Stichwort: wahrnehmen. Das kostet keine Zeit. Wir können mit einer christlich geschulten Aufmerksamkeit wahrnehmen, was den Menschen in seiner Spiritualität beschäftigt. Wir nehmen natürlich ganz viel wahr, ständig, aber was wir in unser Bewusstsein, in unsere Aufmerksamkeit hineinlassen, das filtern wir. Und wenn wir christlich geschult aufmerksam sind, mit einem betenden Herzen unterwegs sind, vielleicht auch mit dem Gebet, dass der Heilige Geist unsere Wahrnehmung, unsere Aufmerksamkeit leitet, dann ist Besonderes möglich im Verständnis unserer Patienten. Wir können nämlich einen situativ-intuitiven Zugang zur Spiritualität unserer Patienten bekommen. Sie tragen ein Kreuz an ihrer Halskette. Bedeutet der Glaube an Gott etwas für Sie? Oder ich sehe Ihre gefalteten Hände. Beten Sie manchmal? Das wird sehr verschieden sein, ob wir im frommen Baden-Württemberg Patienten palliativ begleiten oder vielleicht im säkularen Mecklenburg-Vorpommern. Signale werden sehr unterschiedlich sein, aber sie wahrzunehmen, was beschäftigt existenziell meinen Patienten? Wie ist seine Spiritualität geprägt? Da kann uns christlich geschulte Aufmerksamkeit sehr helfen. Drittes Stichwort: Nachfragen, eine spirituelle Anamnese erheben. Da haben wir auch im letzten Palliativforum etwas ausführlicher drüber ausgetauscht. Eine spirituelle Anamnese kann strukturiert einen Zugang zur Spiritualität unserer Patienten ermöglichen. Zum Beispiel die Frage, was gibt Ihnen Kraft in Ihrer Situation oder was hat Ihnen in früheren Lebenskrisen geholfen? Die Frage, haben Sie eine Geschichte mit dem Glauben an Gott oder würden Sie sich als gläubigen Menschen bezeichnen oder haben Sie Kontakt zu einer Kirchengemeinde? Mit solchen und ähnlichen Fragen können wir auch strukturiert Zugang finden zu unseren Patienten. Meine Erfahrung ist es manchmal, als wenn wir eine Tür öffnen zu einem Themenfeld im Leben von Patienten, wo wir plötzlich in einem ganz tiefen Gespräch uns befinden. Hier gibt es auch von wissenschaftlicher Seite erprobte Fragebögen, hier zum Beispiel der in der Zeitschrift für Palliativmedizin dieses Jahr veröffentlichte Spiritual Needs Screener von Professor Arndt Büssing an der Medizinischen Fakultät in Wittenherdecke entwickelt. Ein Fragebogen, wo Patienten selber einschätzen können, wie stark ist mein Bedürfnis, ist es gering, moderat oder stark, zum Beispiel mit jemand über meine Ängste und Sorgen zu reden oder an einen Ort der Ruhe, des Friedens zu kommen. Wie stark ist mein Bedürfnis, mit jemand zu reden über den Sinn des Lebens oder nochmal in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens vergeben zu können oder selber Vergebung zu erfahren. Wie stark ist mein Bedürfnis zu beten, am Gottesdienst teilzunehmen oder mich an Gott zu wenden. Also da gibt es Fragebögen, die im Sinne einer strukturierten spirituellen Anamnese uns helfen können. Viertes Stichwort, respektieren. Das, was wir hören, was wir erfahren, was wir wahrnehmen über Spiritualität unseres Patienten, vielleicht über seine Religiosität oder seine säkulare Prägung, das Respektieren und Wertschätzung ausdrücken. In der Regel steckt ein langer Lebensweg dahinter, wie unsere Menschen, unsere Patienten geworden sind. Und da finden wir immer etwas, wo wir Respekt für zollen können, wo wir Wertschätzung ausdrücken können. Und das ist gut, das auch zu benennen. Fünftes Stichwort, anbieten. Ein Resonanzangebot machen des Evangeliums. Das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist erstmal die entlastende Erfahrung überhaupt für ein Resonanzangebot, dass wir nicht Jesus hineinbitten in so eine Situation, sondern er ist ja schon da. Jesus sagt im Evangelium, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Unsere Frage ist, was könnte unseren Patienten helfen, die Tür zur Gottesbegegnung etwas zu öffnen oder vielleicht etwas weiter zu öffnen? Und da können wir mit einem Resonanzangebot passend zur Spiritualität und auch zum Sprachverständnis unserer Patienten unterstützen. Und es macht in der Tat einen Unterschied, ob jemand vollkommen säkular aufgewachsen und geprägt ist oder ob er Kirche kennengelernt hat und dann einen Bruch in seiner Lebensgeschichte hat, die distanziert Religiösen, oder ob er zur Gruppe der Frommen gehört, der Hochreligiösen, vielleicht auch einer anderen Religion, vielleicht auch zum Islam, oder ob er eine Patchwork-Spiritualität hat, ein bisschen vom Buddhismus, ein bisschen vom christlichen Glauben. Da unser Resonanzangebot anpassen, gerade auch vom Sprachlichen her, ist es angemessen, einen persönlichen Erfahrungsbericht zu geben, einen Zuspruch, die Seelsorge mit einzubeziehen, den Besuchsdienst hinzuzubitten, ein Bibelwort weiterzugeben, eine Handreichung. Da gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wie können wir anbieten, dass ein Mensch in Resonanz tritt zur Botschaft des Evangeliums? Und das sechste Stichwort, reflektieren. Haben wir die Möglichkeit, in Gebet und Austausch das zu reflektieren, was wir erleben, was wir wahrgenommen haben, nachgefragt haben, was wir respektieren, was wir anbieten, in diesem Prozess, auf diesem Weg, wie können wir das nochmal durchdenken oder durchbeten? Wichtig wahrzunehmen, nicht wir sind verantwortlich für das Resultat, sondern für unseren Dienst. Das gilt ja grundsätzlich in den Gesundheitsberufen. Ein Chirurg ist nicht verantwortlich, wie zufrieden der Patient ist mit dem Operationsergebnis. Er kann das ja nicht garantieren, aber er ist verantwortlich für die Qualität seiner Operation. Und ähnlich ist es auch in unseren palliativen, hospizlichen Diensten und auch im geistigen Dienst überhaupt. Wir können nicht garantieren, wir sind ja zur Freiheit berufen, aber eben auch dazu, Zeuge zu sein, zur Qualität unseres Zeugendienstes. Das zu reflektieren, wie passt das zusammen, was ich gerade erlebe und wie ich mich vielleicht auch gerade verhalten, das braucht Räume der Entlastung, auch des Trostes, wenn ich sehr schmerzhafte Erfahrungen mache. Auch der Fürbitte, gibt es andere Menschen um mich herum, vielleicht in einer kleinen Gebetsgruppe, die meine Situation kennen, die sich ja mitunter ganz deutlich unterscheidet von anderen Situationen, zum Beispiel in der Evangelisation auf dem Marktplatz. Also habe ich so eine kleine Gruppe von Geschwistern, die auch im palliativen Kontext oder im Gesundheitskontext arbeiten, die mit mir zusammen reflektieren und in der Fürbitte unterwegs sind. Oder nehme ich zum Beispiel meine eigene stille Zeit mit hinein. Etwas, was in diesem Prozess sehr hilfreich sein kann, ist, sich nochmal bewusst zu machen, wie geistliche Entwicklungsprozesse häufig vonstatten gehen. Der Missionstheologe Engel hat die sogenannte Engelskala beschrieben. In der Regel sind es eine ganze Reihe von Kontakten, die Menschen gehen und auch brauchen mit engagierten Christen, um sich zu öffnen für die christliche Botschaft. Das ist in aller Regel nicht in einer Momentsituation getan. Und hier ist ein wesentlicher Teil auf diesem Weg die Aufgabe Gottes, wie es hier beschrieben ist, dass Gott sich offenbart. Unsere Aufgabe als Christen ist, präsent zu sein. Und das können wir hervorragend im palliativen Hospizbereich an der Seite der Kranken stehen und dann zu schauen, wann ist ein Zeitpunkt der Verkündigung des Zeugnisgebens, des Resonanzangebots machen. Und das kann sehr, sehr entlastend sein, wenn wir sagen, für mich ist jetzt dieser eine kleine Schritt dran, ich bin nicht für den gesamten Prozess verantwortlich. Nochmal zusammengefasst, sterben ohne Gott, Fragezeichen. Gott ist gegenwärtig, so heißt das in diesem wunderbaren alten Kirchenlied, der Botschaft der Bibel entsprechend. Menschen sterben nicht ohne Gott, insbesondere wenn wir um die Gegenwart Gottes beten. Er ist da. Aber wie bewusst werden sich Menschen der Gegenwart Gottes und wie sehr öffnen sie sich dafür, das kann manchmal ein Prozess, ein Ringen sein. Immer sind wir dazu angehalten, in einer Beziehung zu bleiben, einen Weg mitzugehen, professionell gestaltet, betend begleiten. Wir haben die Möglichkeit der empathischen Fachlichkeit, der christlich geschulten Aufmerksamkeit. Wir können schauen, wo ist eine geistliche Passung da? Und das ist oft im Gebet vorbereitete Situation, wo wir merken, da führt der Heilige Geist etwas in eine Passung hinein, wo wir ein christliches Resonanzangebot machen. Und diesen Prozess, den können wir reflektieren mit anderen zusammen im Gebet, in einer Gebetsgruppe zum Beispiel. Und manchmal stellt sich die Frage, was ist weiter unser Auftrag? Fürbitten dran zu bleiben, dass Menschen die Gegenwart Gottes erleben, auch um zu gehen auf Sterben, um getröstet zu sterben in der Gegenwart Gottes. Oder kann es auch sein, dass wir Menschen loslassen wieder in unserer inneren Verantwortung für den geistigen Prozess? Es gibt in Lukas 10 ja diese Beschreibung, dass die Jünger auch von Jesus angehalten werden, in manchen Situationen den Staub von den Füßen zu schütteln. Also kann es auch heißen, dass wir in der Reflexion merken, hier geht es darum, loszulassen und zu sagen, jetzt ist es nicht mehr mein Auftrag, Resonanzangebot des christlichen Glaubens zu machen, vielleicht noch still zu beten oder andere treten dann dafür ein. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit und bin ganz gespannt auf den Austausch in unseren Kleingruppen, was wir zusammentragen werden an Erfahrungen, die wir machen in der Begleitung von Menschen im palliativen, hospizlichen Bereich und welche grundsätzlichen Gedanken wir dazu haben. Vielen Dank.
Ja, hallo zusammen nochmal. Ich bin Andrea Werner, bin Palliativfachkraft und seit 37 Jahren Krankenschwester. Von daher schon wirklich lange in dem Bereich tätig. Und mich hat das Thema auch sehr angesprochen und ich habe mir überlegt, ich habe ja schon vielfältige Sachen erlebt damit, aber ich bin viele Jahre, 30 Jahre in einem Krankenhaus gewesen, der Diakonie, Diakonissenkrankenhaus hieß es früher in Kassel. Inzwischen hat es die Akaplesion Großkonzern übernommen und ich hatte eigentlich immer die Freiheit, in meinem Dienst von meinem Glauben zu erzählen. Also das gab da eigentlich keine Probleme, in Anführungsstrichen. Ich war sogar dafür bekannt, wenn irgendwo jemand in einer Sterbesituation war oder so, dann hieß, du bist doch fromm, geh du doch mal dahin. Also das war schon öfters mal, oder begleite du doch die Angehörigen. Und ich war 20 Jahre auch im Nachtdienst tätig und da hatte ich einen besonderen Zugang eigentlich oft zu den Menschen, denn nachts, wenn Menschen nicht schlafen können, dann hat man dann schon mal, wenn man auch empathisch ist, das merkt man oft, dass Gespräche gewünscht werden. Und da waren wirklich auch öfters, konnte ich auch erzählen, von Jesus. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da hatte ich auch einen muslimisch einen Patienten, den ich viele Jahre betreut habe, der kam immer wieder auf Station. Und der hat mich auch mal nach meinem Glauben gefragt. Und das war eigentlich so eine Erfahrung auf Augenhöhe. Er hat mir erzählt, was er glaubt, und ich habe ihm erzählt, was ich glaube. Er hat mir dann auch gesagt, das ist für ihn, ja, das könnte er so stehen lassen, aber er fand es gut, dass ich das gesagt habe. Ich bin dann hinterher rausgegangen, habe gedacht, ja, ich würde ihm gern wünschen, dass ihn dieser Glauben auch so trägt, wie das mein Glaube tut. Und er ist gestorben, nicht, also ich kann mich entsinnen, hatte das Gefühl, sein Glaube hat ihn nicht so gehalten. Und das hat mir ja damals auch, ja, war so eine Situation, wo ich im Nachhinein dachte, ja, das habe ich so stehen lassen müssen. Aber was mich gefreut hat, ist, dass wir im Kontakt waren, dass ich ihm meine Glauben erzählt habe und die Freiheit zu haben, dass er sich entscheiden kann für das eine oder andere, das habe ich ihm überlassen. Und was mir immer sehr viel geholfen hat, also vor meinem jeden Dienst, habe ich immer gesagt, Jesus, du weißt schon, welche Menschen mir heute begegnen oder welcher mich vielleicht besonders braucht. Und dann war es wirklich ganz, ganz oft so, dass ich dann irgendwo eine Tür ge gezeigt bekommen habe, wo gehe ich jetzt in das Zimmer. Und manchmal fragte mich dann auch ein Patient, woher wussten Sie, dass ich jetzt gerade Sie brauche? Und dann dachte ich immer, ja, vielen Dank, Jesus, dass du mich da hingeführt hast. Ich kann noch eine Situation erzählen. Ich habe in meinen Jahren auch im Hospiz gearbeitet als Nebenstelle. Und da habe ich damals zum ersten Mal gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, oder dass es im Arbeitsvertrag sogar wurde für mich geregelt oder steht drin, dass ich nicht missionieren darf. Und da habe ich damals gedacht, ach, was heißt denn nicht missionieren? Darf ich nicht von Jesus weitererzählen? Und dann habe ich nochmal nachgefragt, weil mir das schon wichtig war. Und dann hat die Leitung zu mir gesagt, na ja, aber wenn jemand mich fragt, an was ich glaube, das darf ich doch sagen. Und da hat sie gesagt, ja, das würde sie nicht als Missionieren empfinden. Und dann habe ich damals zu ihr gesagt, ja, dann fange ich bei euch an. Also das war für mich vorher gar kein Thema, dass das, also Missionieren und von Jesus erzählen, also dass das so zwei Sachen sind. Ich tue ja niemand irgendwas aufdrücken, aber ich darf meine Überzeugung, wenn mich jemand danach fragt oder wenn ich eben gesagt worden, ich ein Symbol sehe, eine Losung oder irgendwas auf dem Tisch, dann habe ich die Menschen oft schon angesprochen. Und da hat mir eigentlich nie jemand gesagt, ich dürfte es nicht erzählen. Aber trotzdem die Freiheit zu haben, dass jemand sagt, aber ich finde es okay, aber ich lehne das ab. Das ist nicht immer einfach, aber ich denke mir dann, Jesus hat ja auch nicht gesagt, wir müssen alle Menschen, also wir müssen es machen, sondern letzten Endes ist es ja sein Part. Und das hat mich eigentlich in vielen, vielen Situationen immer, hat mir sehr geholfen. Ja. Könnte noch viele, viele Erlebnisse erzählen, aber vielleicht erstmal soweit.
Ja, danke, Andrea. Das ist ein guter Impuls, um nochmal so sich an die eigenen Situationen zu erinnern. Dass das im Arbeitsvertrag steht, ist schon auch interessant. Ich glaube, da sind vielleicht auch manchmal dann Dinge vorgekommen, die Verantwortlichen haben da achtsamer werden lassen, wo nämlich jemand vielleicht versucht hat, es gut gemeint, aber schlecht gemacht hat.
Ja.
Das gibt es ja durchaus auch. Prima, ja, wie gesagt, wir werden gleich in den Kleingruppen noch drüber sprechen. Gibt es an Andrea noch Fragen zum Verständnis oder Nachfragen? Traut euch. Sonst vielen Dank dir, Andrea, erfahrene Pflegekraft und Palliativfachkraft. Wie lange machst du das eigentlich schon, palliativ zu arbeiten?
Seit 10 Jahren.
Auch schon.
Ja, und seit 2 Jahren ganz fest in dem Hospiz, ja.
Klasse. Dann würde ich das Mikrofon wieder weitergeben an Christian Taut. Christian, du arbeitest auch in einem ambulanten SAPV-Team. Welches Thema hast du uns mitgebracht?
Wir hatten mal das Thema etwas sperrig, Spannungsfeld zwischen biblischem Auftrag und gesellschaftlichem Diskurs. Aber es wird hoffentlich nicht so sperrig, wie dieses Thema sich anfühlt. Also, das bin ich. Ich bin Arzt. Ich könnte aber auch Krankenpfleger oder Hospizdienstmitarbeiter sein. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe ein großes Herz und ich liebe die Menschen, denen ich begegne. Und ich bin auch Christ. Mir ist wichtig, was Gott von mir denkt und was Jesus von mir möchte. Da unten ist mein Patient. Dem geht's nicht gut. Der ist schon ganz grün im Gesicht. Und über seinem Leben kommen düstere Wolken auf. Und ich fürchte, bald wird's mit ihm zu Ende sein. Aber ich möchte ja helfen. Ich möchte ihm ja begegnen. Ich möchte ihm Gutes tun. Manchmal weiß ich aber nicht so recht, wie. Und da schaue ich in meine Bibel
und lese den Satz, machet zu Jüngern. Aha. Jetzt schaue ich mich aber um in der Gesellschaft, ich höre, was diskutiert wird, was die Medien verkünden, was man vielleicht auch in manchen psychologischen oder palliativmedizinischen Zeitungen liest. Dränge anderen bitte nicht deine Weltanschauung auf. Dann lese ich wieder in meiner Bibel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oh, das ist aber schön für dich. Aber was für dich passt, muss für mich noch lange nicht passen. Es gibt viele Wege. Jesus sagt, folge mir nach. Viele Menschen sagen, folge deinem Herzen, du musst in dir selber finden, was gut und richtig ist. Als Christ habe ich Respekt vor dem Urteil Gottes über mein Leben. Er wird mal bewerten, was gut war, was vielleicht auch nicht so gut war. Aber sollten wir nicht auch Respekt haben vor der Lebensleistung der Menschen, denen wir begegnen? Glaube als Christ, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Bibel spricht von ewiger Gemeinschaft mit Gott. Aber es gibt auch Andeutungen, das Leben, dass Menschen möglicherweise die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen. Aber wer wird denn heute noch Angst vor der Hölle haben? Oder gar den Patienten noch Angst vor der Hölle machen? Tja, was mache ich nun? Lass diese letzte Folie mal stehen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich wiederfinden konnte in dieser kleinen Präsentation, zumindest teilweise, punktuell. Oder fandet ihr sie total weird, wie man heute sagen würde, total komisch? Kennt ihr diese beiden Seiten als Christ im Jahr 2025? Oder sagt ihr, das ist doch alles ganz klar, ich stehe voll und ganz auf der rechten Seite oder voll und ganz auf der linken? Ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe neulich mal den Begriff kognitive Dissonanz kennengelernt. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Die Psychologen mögen mir verzeihen. Aber unter kognitiver Dissonanz versteht man die Spannung, die wir haben, wenn wir auf der einen Seite von Glaubensaussagen oder christlichen Grundbegriffen voll und ganz überzeugt sind und auf der anderen Seite aber sehen, hören und spüren, dass die Welt um uns herum völlig anders tickt. Kann ich wirklich glauben, dass der Mensch, dem ich jetzt gerade Schmerzmittel oder eine Antidecubitus-Matratze verschreibe, nächste Woche im Himmel oder in der Hölle ist? Habe ich das Recht oder die Pflicht, einem Menschen, der 30 Jahre älter ist als ich, der sein Leben als überzeugter Sozialist und Atheist in der DDR gelebt hat, der sich dort nach Kräften eingesetzt hat für eine bessere Gesellschaft, nach der Wende arbeitslos geworden ist, aber 60 Jahre glücklich mit seiner Frau verheiratet war, habe ich das Recht, ihm zu sagen, dass sein Leben in Gottes Augen falsch ist, weil er ohne Jesus Christus lebt? Ich habe persönlich DDR-Grenzpolizisten erlebt, die in völligem Frieden umsorgt von ihrer liebenden Familie zu Hause eingeschlafen sind. Hätte ich Unfrieden in diese Situation bringen dürfen, sollen, müssen? Ich glaube persönlich fest an die Bibel. Ich glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten, an ein Leben nach dem Tod und auch an die Möglichkeit, dass Menschen diese Ewigkeit in Gottesferne verbringen müssen. Und ich nehme den Auftrag ernst, von Jesus Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und ich nehme auch die Aussage Jesu ernst, dass keiner kommt zum Vater außer durch mich. Aber ich muss schon sagen, das ist auch ein Stress, die kognitive Dissonanz. Zu sehen, dass Menschen in völlig anderen Lebensentwürfen, völlig anderen Weltanschauungen leben und sterben. Wenn dann die Ehefrau nach einer anstrengenden Finalpflege am Tag nach dem Tod zu mir sagt, Hauptsache, er ist jetzt erlöst, sage ich dann, ja, gut, dass er endlich erlöst ist. Oder sage ich, von wegen, jetzt geht das Leiden ja erst richtig los. Keine Angst, sowas sage ich natürlich nicht. Aber manchmal denke ich es und verdrücke mich mit einem etwas mulmigen Gefühl aus der Atmosphäre des Trauerhauses. Ich finde diese Spannung zwischen meinem Glauben und dem, was ich täglich sehe und erlebe, lässt sich nicht einfach auflösen. Ich kann nicht einfach auf eine der beiden Seiten hüpfen und in einer dieser Seiten konsequent, kongruent, authentisch sein. Manchmal macht es mir Stress. Mal mehr, mal weniger. Und manche Menschen kommen über solche Konflikte in den Burnout. Manche müssen ihren Beruf oder ihre Tätigkeit in der Palliativmedizin verlassen, weil sie damit nicht klarkommen. Und es gibt auch Menschen, die ihre Glaubensüberzeugungen über Bord werfen und auf diese Weise den Stress und die Spannung reduzieren. Ich weiß, dass es da gute Hilfen gibt, damit umzugehen, sonst wäre ich vielleicht auch nicht mehr in der Palliativmedizin tätig. Aber das möchte ich jetzt in diesem kleinen Impulsreferat nicht ausführen. Da bin ich nicht kompetent genug und da reicht jetzt auch die Zeit nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr und wir nachher in den kleinen Gruppen darüber uns austauschen könnten. Und ich möchte noch einen anderen Gedanken in den Raum werfen. Habe ich vielleicht einfach Angst? Angst davor, mit einer unpopulären Botschaft anzuecken, schräge Blicke zu ernten oder gar offene Ablehnung, Empörung, Stress mit Angehörigen, Stress mit Arbeitgebern? Habe ich Menschenfurcht, die höher steht als die Ehrfurcht vor Gott? Wie steht es hier mit dem Auftrag? Haben wir noch genügend Respekt vor dem Evangelium von Jesus und seinem Auftrag, die Welt mit ihm bekannt zu machen? Ich glaube, das war nie einfach. Das war immer mit Widerstand verbunden. Schon Paulus sagt, die Botschaft von Jesus und vom Kreuz ist für die einen eine Dummheit und für die anderen ein Ärgernis. Und viele Christen sind viel höhere Risiken eingegangen, als wir es heute in Deutschland je tun könnten. Bin ich bereit, vor der Mehrheit als dumm, naiv, unangebracht dazustehen oder Ärger auszulösen, um vielleicht eine Minderheit mit der erlösenden Botschaft des Evangeliums zu erreichen? Sind wir Christen inzwischen vom Zeitgeist viel zu weichgespült und angepasst? Diese Frage stelle ich mir inzwischen immer wieder, am meisten an mich selbst. Bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.